Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Heute mit unseren Digitalexperten Janine, Alex und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge, und zwar schon Podcast-Folge Nummer 3. Heute mit dabei einmal meine Wenigkeit, Janine, und meine beiden geschätzten Kollegen, denen ich jetzt gerne einmal das Wort rübergeben würde.
Danke, Janine, das übernehme ich gleich. Hier ist Alex, moin moin. Und der Nächste, der schon in den Startlöchern steht, ist, Drumroll.
Ja, Thorsten. Hallo, ich bin Thorsten. Moin, moin. Und bin ganz froh, dass ich heute meine Kollegin nicht mit dem Namen vorstellen muss, weil da gab es auch sehr viel Feedback, dass mein Sächsisch und ihr Name nicht so richtig zusammenpassen. Deswegen sage ich dein Name heute gar nicht.
Das wollen wir testen. Das schauen wir mal, ob das klappt, lieber Thorsten.
So, was haben wir denn heute eigentlich vorbereitet? Und zwar starten wir gleich mit einem Recap. Wir legen nämlich heute den Fokus darauf, dass wir einmal ein Update über die Entwicklungen der letzten Woche geben. Und da haben wir, kurzer Spoiler-Alarm, sehr, sehr viel. Deswegen würde ich jetzt einfach mal an Thorsten das Wort rüberwerfen. Was gab es denn in der letzten Woche?
Oh, da gab es sehr viel. Zum einen hatten wir letzte Woche die Ankündigung von Googles neuer KI-Engine. Die nennt sich Google Gemini. Und die hatten da so ein tolles Video rausgebracht, in dem sie mal ihre Möglichkeiten vorgestellt haben, was Gemini alles kann. Was ist Gemini? Gemini ist Googles KI-Engine, eine multimodale KI-Engine. Das heißt, multimodal soll bedeuten, dass sie eben verschiedene Informationsquellen auswerten kann. Informationsquellen ist das falsche Wort, ne?
Ja, nicht unbedingt, sondern es ist nicht nur auf Text bezogen. Es geht auch um Sound, also sprich das, was wir gerade sprechen, beziehungsweise Audio allgemein. Musik kann das ja genauso sein. Und auch Video und auch Bilder. Das sind die verschiedenen Modale, die da einfließen in das Modell.
Genau, Dankeschön dafür. Und was wir da gesehen hatten, war natürlich sehr atemberaubend. Also diese Vorstellung, ihr müsst euch das so vorstellen, das Video, das können wir vielleicht mal in den Shownotes verlinken. In dem Video sehen wir, wie ein Kollege von Google anhand eines Blatt Papiers erklärt, und nicht erklärt, er malt auf einem Blatt Papier eine Ente, und Gemini soll erkennen, was er da malt. Und im Verlaufe des Videos sehen wir, wie er diese Ente anfängt, blau auszumalen. Und die Gemini-KI sagt dann an der Stelle, oh, eine Ente darf aber nicht blau sein, das kann ja nicht sein. Und dann schiebt der Kollege eine blaue Gummiente ins Bild und Google sagt, ah, du hast recht, dann lag ich wahrscheinlich falsch. Also eine Ente kann auch blau sein, aber ich sehe ja eine Ente aus Gummi. Und so geht diese Diskussion weiter und hat natürlich sehr viel Furore gesorgt, weil es ist ja natürlich eine sehr, sehr geniale Präsentation gewesen. Und der Skandal an der Geschichte, ich sag's mal Anführungszeichen Skandal, so wurde es zumindest in den Medien zerrissen, ist, dass im Nachhinein herauskam, dass dieses Video natürlich quasi gescriptet war. Gescriptet im Sinne von, viele dieser Präsentationen, die wir da gesehen haben, waren eben vorgepromptet. Witziges Wort, vorgepromptet. Das heißt, man hat das vorab schon mal dem System beigebracht, was er da quasi antworten könnte. Alex, habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Stimmt sind jetzt nicht, aber das ist egal. Das sind wirklich nur Details. Im Großen und Ganzen hast du recht, der Aufschrei war groß und meiner Meinung nach, und das habe ich auch kommentiert auf YouTube, völlig unberechtigt. Ja, es ist Fake, Punkt, brauchen wir nicht wegzudiskutieren, hat Google ja auch zugegeben. Aber der Punkt ist, es ist Werbung. Ja, Werbung ist immer Fake. In der Werbung ist immer alles toll und wunderschön. Tatsache ist aber, dass die Elemente, die da drin sind, bereits teilweise eben möglich sind. Und dieses Video gibt einen Ausblick darauf, auf das, was kommen wird. Und da muss man ein bisschen Fantasie walten lassen. Hier scheiden sich jetzt die Geister. Die einen sagen, ja, das wird noch Jahre dauern, bis man soweit ist. Die anderen, und zu denen gehöre ich tippe auf Monate. Lass es maximal ein Jahr dauern. Und ich glaube, wir reden hier von 6 bis 8 Monaten realistisch. Da möchte ich auch gleich auf die Gemini-Webseite hinweisen, eben von Google. Da ist dieses Video nach wie vor drauf. Also das kommt von Google. Dieses Fake-Video ist nicht Fake-Fake, sondern eben von Google eine Werbung. Und da drin, auf dieser Webseite von Gemini, kann man auch ein paar Teilvideos sehen, hin, auf denen Mitarbeiter erklären, und zwar da in Realtime, die sind nicht gefaked, wie zum Beispiel ein Kollege etwas für die Geburtstagsparty der Tochter organisiert. Ja, richtig, richtig cool gemacht. Er gibt eigentlich nur vor, das Thema, das Motto der Geburtstagsfeier soll irgendwas mit Tieren sein. So, die Tochter liebt Tiere und dann, und das ist das Spannende, das muss man sich mal anschauen, was dann Gemini in Realtime ausspuckt, nämlich Vorschläge für Essen, wie irgendwelche Muffins aussehen können, was man da machen, wie man das backen kann, die einzelnen Schritte, was eben ein ChatGPT und Co. ja noch nicht kann, wird es auch noch irgendwann geben, aber das ist mein Punkt, ist doch völlig egal, ob das jetzt fake war oder nicht. Leute, nutzt die Fantasie, überlegt mal, was das für eine Power ist. Von einem Jahr hätten wir nicht mehr über sowas geredet und das komplett als Spinnerei abgetan. Heute sind die Möglichkeiten vorhanden und in 1-2 Jahren wird das Standard sein. Ja, deswegen finde ich es unwahrscheinlich spannend.
Ich bringe jetzt hier nochmal so ein bisschen so eine persönliche Note rein. Gemini steht ja auch für ein Sternzeichen und zwar für das Sternzeichen Zwilling. Es würde mich natürlich mal interessieren, ihr beiden. Alex, Thorsten, was seid ihr eigentlich für ein Sternzeichen?
Muss ich mich jetzt outen? Also ich bin Wassermann, durch und durch. Ich gebe es zu, ich stehe zu meinen Sünden. Das heißt, überall und nirgends. Das ist ganz schlimm bei meinem Sternzeichen. Aber Thorsten?
Ja, man merkt vielleicht manchmal an meiner Impulsität, die ich noch gar nicht so richtig gezeigt habe hier in dem Podcast, aber ich bin Löwe.
Oh, da kann ich mich direkt anschließen.
Ah, du auch?
Ja, ich auch. Oh, bin in der ersten Woche, glaube ich sogar, vom Löwe. Und auch da persönliche Note, mein Bruder auch.
Uiuiui. Das ist ja großartig. Ich bin ja auch in der ersten Woche. Vielleicht treffen wir ja unseren gleichen Tag noch. Okay, komm, los. Wann hast du?
28.
Das ist dann nicht die erste Woche.
28.7.
Ah, ja, okay. Gut, zweite Woche. Okay, gut. Bei mir ist es 6.8. Aber sind wir ja nah beieinander.
Na, miteinander, das stimmt wohl. Na gut. Ja, Gemini übrigens, auch hier eine Frage in die Runde. Warum hat Google wohl diesen Begriff gewählt? Ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich gehe mir sehr stark davon aus, warum das wohl so gewählt wurde. Hat jemand eine Idee? Also ich höre euer Kopfschütteln, ja. Also ich gehe ganz stark davon aus, die Anlehnung ist an den Digital Twin. Ja, dass das so die Anspielung eben auf den Zwilling ist, den digitalen, kann ich mir hier sehr gut vorstellen, wohin das Ganze führt. Also sozusagen dein ständiger Begleiter in allen Lebenslagen. Und das ist auch das, was eben dieses Fake-Video ausdrückt, dass egal in welcher Situation du in deinem Leben bist, ich stehe zu deiner Seite, ja, ich Gemini, frag mich und wir machen was draus. So, das ist meine Gesamtinterpretation zu dem Thema. Aber wie seht ihr das denn? Also die Nutzung von so einer Technologie, wenn ihr sowas als einen Assistenten hättet?
Ich sag's jetzt mal von meiner Richtung aus. Also ich fände das ehrlich gesagt schon ziemlich cool. Ne? Also wenn ich mir überlege, wie viel ich am Tag auch google oder wie viel ich mich mit Dingen beschäftige und wenn ich dann einen digitalen Zwilling so gesehen hätte, der mir Antworten auf meine Fragen liefern kann und das innerhalb von, ja, paar Sekunden, fände ich das ehrlich gesagt schon ziemlich hilfreich. Aber ich kann mir auch gut denken, dass das auch wieder bei einigen bestimmt auch für Ängste sorgen kann. Ne? Also, dass man da jemanden hat, den man dann auch wieder mit Daten füttert, mit Fragen, vielleicht sogar persönlichen Fragen füttert. Ne? Thema Datenschutz ist da ja auch ganz groß. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch wieder zu Ängsten führen kann. Aber ich muss erstmal jetzt aus meiner persönlichen Sicht sagen, ich glaube, ich finde es ehrlich gesagt ganz cool. Alleine das mit dem Rezeptding. Also wie oft schaut man nach Rezepten im Internet und sucht sich da dumm und dämlich, was jetzt das perfekte Rezept ist. Und wenn man dann einen digitalen Zwilling hat, den man einfach befragen kann, hey, kannst du mir mal ganz kurz sagen, wie man eine Spaghetti Bolognese kocht? Oder kannst du mir das beste Rezept für eine Spaghetti Bolognese nach italienischer Art ausspucken? Und dann kommt das da raus. Das ist doch mega cool. Thorsten, wie siehst du es denn?
Ja, das ist natürlich mega, mega cool. Gut, für Rezepte würde ich es wahrscheinlich nicht nutzen. Da habe ich nämlich so ein kleines Gerät von dem Staubsaugerhersteller. Ich hoffe, die bauen da vielleicht auch noch irgendwann eine On-Premise-KI ein. Aber das nutzen wir heute zum Kochen in der Regel, zumindest wenn es schnell gehen soll. Aber natürlich, klar, wenn ich sehe, wie ChatGPT beispielsweise meinen Alltag heute schon beschleunigt, dann wäre natürlich ein noch besserer, integrierterer Assistent, der auch wirklich assistiert, schon genial. Also das würde ich mir echt total wünschen, sowas.
Ja, und das ist ja auch der Punkt, das ist echte Assistieren. Ja, du hast dann eben die Möglichkeit, dass du naja, in einen Dialog trittst. Das ist ja der Unterschied. Wir sind Google gewöhnt. Ja, wir stellen bei Google ja auch nicht mal mehr eine richtige Frage, sondern bei Google haben wir eigentlich immer Schlagworte eingegeben. Kombination aus Wörtern und dann einfach so eben eine Suchfunktion. Das ist ja alles, worum es bei Google für uns immer ging, für nun, viele Jahre. So, dann kam eben ein ChatGPT daher und wir machen das ein bisschen verfeinerter, indem wir eine Frage stellen und eine mehr oder minder gute Antwort bekommen. So, und jetzt aber wird noch einer draufgesetzt in Form einer richtigen Unterhaltung, aber das kann ja ChatGPT auch, ja, das ist klar, aber die Unterhaltung geht eben noch weiter, dass die Unterhaltung Vorschläge macht oder in der Unterhaltung die Gegenseite, der digitale Twin, Vorschläge macht und Bildmaterial liefert und Videomaterial liefert und, Stichwort Spaghetti Bolognese, eine perfekte Anleitung Schritt für Schritt für Schritt liefert. Du musst also nicht mehr von wegen ja das und das noch suchen oder viel lesen, du kriegst es eben gleich in Bildformat gezeigt. Ja, also nochmal einen Schritt weiter. Das ist schon eine echte Evolution.
Da kann ich auch noch ganz kurz eine Erfahrung mit ChatGPT teilen. Und zwar habe ich das nämlich mal in Malaga ausprobiert. Als ich da war, dachte ich, ich frage jetzt einfach mal ChatGPT, was kann ich denn in Malaga für Sehenswürdigkeiten besichtigen? Bitte gib mir mal eine perfekte Route für Malaga, eine perfekte Touri-Route. Und ja, dann hat mir ChatGPT was ausgespuckt, was ich sehen soll. Das war auch teilweise echt cool, auch super Eisdiele. Und Restaurants und alle Sehenswürdigkeiten, die man da zu sehen hat. Und dann habe ich aber auch im Nachgang dann noch ChatGPT gefragt, als ich mir dann die Sehenswürdigkeiten angeschaut habe, was ist das denn jetzt hier? Und da hat ChatGPT wieder angefangen zu halluzinieren. Dann bin ich mal auf Google gegangen, habe das Ganze nämlich mal gegengecheckt, ob das denn stimmt, was ChatGPT mir da eigentlich gerade ausspuckt. Und ja, da hat sie angefangen, ein paar Daten zu verdrehen, ein bisschen zu halluzinieren. Und es war, daher hoffe ich mir natürlich auch in Zukunft eine bessere Lösung, weil das ist ja auch unglaublich. Also manchmal fragt man sich auch, was kannst du in der Stadt machen, wenn du eine Touri-Tour machst? Und wenn du dann auch da ein Tool hast, also ich mag das super gerne, du hast ein Tool, was dir dann auch noch sagt, da kannst du super essen gehen, Eisdiele, Restaurant, das musst du dir unbedingt angeguckt haben. Finde ich genial. Und wenn es dann auch nicht halluziniert, sondern wirklich die wahren Daten rausgibt, das finde ich richtig cool.
Das stimmt.
Alex, an der Stelle vielleicht nochmal kurz eine Frage an dich. Es gibt ja diesen MMLU-Score. Sagt er dir was?
Ja.
Der beschreibt irgendwie diese Multiple-Question-Score oder sowas in die Richtung, oder?
Okay, es steht für Massive Multitask Language Understanding. Also es geht um vieles, dann übersetze ich mal sehr, sehr landläufig. Also gleichzeitiges Verstehen von viel Input. Ich mach's mal sehr einfach. Ja, da steckt noch mehr hinter. Aber worauf willst du hinaus?
Weil wir gerade über dieses Gemini gesprochen haben, da hatte sich ja Google selbst quasi ein bisschen beweihräuchert vorab. Also sie waren ja sehr, oder beweihräuchert, die waren stolz darauf, dass sie quasi einen Score von über 90% auf dieser Skala erreicht hatten. Und was mich natürlich jetzt von Gemini mal wegbringt, zu dem nächsten Thema oder zu dem nächsten News quasi. In der letzten Woche wurde nämlich auch von Microsoft ein neues Small Language Model vorgestellt, das Microsoft Phi 2. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass Phi 2 einen noch höheren MMLU-Score erreicht hat als Gemini. Also wenn wir hier über geniale Language Models reden, sollten wir vielleicht auch Phi 2 an der Stelle mit erwähnen. Das Spannende an Phi 2 ist, was ich zumindest soweit rauslesen konnte, dass es eine noch realistischere Darstellung von Bildern aus Textprompts quasi ermöglicht. Also man kann wohl noch genialere Bilder beispielsweise, als wie es heute DALL-E 3 an der Stelle tut, damit generieren, mit sehr viel mehr Details. Und es lernt wohl selbstständig aus externen Quellen, wie beispielsweise, und das fand ich spannend, aus Büchern. Und die haben dafür auch einen Namen, das nennt sich Textual Knowledge Transfer. Das klingt schon sehr spannend. Das soll halt auf jeden Fall sehr viel bessere Texte quasi generative Texte viel bessere erstellen, als es andere Modelle tun, mit sehr viel höherer Qualität. Und das Spannende ist, mit weniger Power, die es benötigt quasi, und mit daraus resultiert natürlich mit weniger Kosten. Und das noch mit einem viel geringeren Parameteranzahl, als die anderen Modelle das haben. Also sie liegen irgendwo bei 2,7 Billionen Parameter, die es benötigt, im Gegensatz zu, ich habe vorhin mal recherchiert, glaube ich, Google Gemini oder ChatGPT, die liegen bei rund 7, glaube ich. Ne? Das ist aus meiner Sicht noch eine spannende Präsentation von der letzten Woche gewesen, von Satya Nadella. den CEO von Microsoft. Spannend, was sich da tut auf dem Umfeld.
Muss jetzt mal klugscheißern, sorry, das ist der Prof bei mir, ja, das sind so ein paar Dinge, da haben wir wieder das Sächsische, du musst dann schon sagen Phi-2, ja, sonst steigen dir nämlich die Amis aufs Dach, nicht Phi-2, dann sag Phi-2, okay, ich bin gemein, nein, aber Spaß, wichtiger ist, dass mit den 2,7 Billionen, ja, sind es 2,7 Milliarden, das ist auch ja nochmal wichtig. Also wichtig ist ja auch nochmal die Anzahl der Parameter, denn es sind 2,7 Milliarden, nicht Billionen. Das ist ja die sprachliche Unterscheidung zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Denn dann hätten wir tatsächlich 1000-mal so viel. Und das würde den Rahmen sprengen. Also wir sind in der Parametergröße, um das mal in Relation zu setzen, bezogen auf die Transformer-Dateien oder Transformer-Elemente, sind wir bei 6,4 Milliarden in den aktuellen Modellen. Und ja, Microsoft hat es geschafft, das auf 2,7 Milliarden runterzusenken mit einem höheren Output. Und das ist schon wirklich krass. Ja, da hat sich sehr viel getan.
Jetzt haben wir sehr viel über Zahlen hier gesprochen. Jetzt höre ich aber auch immer wieder, oder ich habe mich da letzte Woche auch ganz intensiv mit beschäftigt, und zwar, wie sieht's denn aus mit dem Datenschutz? Weil wir haben ja auch den EUI Act, ne, wo wir ja gleich nämlich auch noch ein bisschen was drüber erzählen werden, weil das ist nämlich das nächste Update aus der letzten Woche. Jetzt würde es mich mal aber interessieren, wenn wir jetzt erstmal bei dem Thema gerade bleiben mit Microsoft, mit dem neuen Tool und auch mit Gemini. Wie sieht's denn von eurer Seite aus mit dem Datenschutz? Weil das Problem, was ja auch immer wieder häufig genannt wird, ist, dass die Nutzung von beispielsweise Gesichtern, Koordinaten, irgendwelchen Tönen, ne, das kann ja so sein, dass man da Personendaten verwendet. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, ne? Wir befinden uns ja auch hier in Deutschland. Gerade Datenschutz ist bei uns ein sehr, sehr großes Thema. Wie denkt ihr denn darüber? Ist das ein Thema? Kann das zu Angst führen? Oder was ist da eure Meinung?
Den Ball spiele ich an Thorsten. Wenn ich jetzt anfange, dann wird dieser Podcast nur noch sich darum handeln. Dann haue ich da nur noch drauf. Thorsten, mach du mal.
Ja, ich sag mal, wir sind ja noch im News-Bereich. Witzigerweise, ich finde aber den Artikel gerade nicht. Ich habe nämlich parallel, wo du gefragt hast, schon gesucht im Hintergrund. Habe ich die Woche einen Artikel gelesen, dass tatsächlich da persönliche Daten für die Trainingsdaten von diesen KI-Modellen mit rangezogen werden wurden, quasi in der Vergangenheit. Und das ist natürlich nicht so cool. Witzigerweise, ich glaube, Alex und ich, wir hatten vor einer ganzen Weile mal ein bisschen über dieses Thema diskutiert, Datenschutz und KI-Modelle. Und ich glaube, Alex hat damals gesagt, ja, warte mal ab, Thorsten. Wir spulen mal noch ein paar Monate vor, bis dann bekannt wird, mit welchen Daten denn die KI-Modelle hier gefüttert wurden. Und das ist halt, das wird wahrscheinlich aus meiner Sicht noch zu einem großen Aufschrei führen an der Stelle. Also mir fehlt gerade hier der Artikel dazu, aber ja.
Ja, kann ich vielleicht schnell einspringen. Also der Artikel, den wir uns angeschaut hatten, der war von Juli, also gut, bald ein halbes Jahr her, fünf Monate alt mittlerweile. Da war dieses eine Beispiel mit dem Nacktbild eines Niederländers. Ja, das war das Thema, das konnte man dann rückverfolgen. Ist ja nun mal ein sehr persönliches Datum, also sprich ein Nacktbild von einem Menschen, und man konnte eben irgendwie über die Geolocation-Daten, war es glaube ich, rückverfolgen, wer dieser Mensch ist. Ja, das ist natürlich eine ganze Nummer persönlich, aber fangen wir da mal vorne an. Wie kommt ein Nacktbild da rein? Also klar, wenn ich eins haben sollte von jemandem, das hochlade und jemandem damit schaden will, okay, da ist dann die Antwort. Aber jetzt mal dazu eine Frage, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also soll heißen, das ist bisher im Internet auch der Fall gewesen. Für mich ist das kein Unterschied. Also das ist ein Datenschutzverstoß, ja, Punkt. Aber das hat ja mit KI nichts zu tun. Ja, das Problem gab es schon immer. Und dann fangen wir es mal aus einer ganz anderen Sicht an. Die Daten, die da verwendet werden zum Trainieren, sind immer mehr oder minder persönlich. Aber seien wir mal ehrlich, die Daten als solche, die da verwendet werden, sind immer mehr oder minder persönlich. Du kannst ja Sachen schreiben, deine persönlichen Suchfragen sind alle persönlich. Sie geben ja eine Information über dich preis. Ja, wer du bist, wie du tickst, was du fragst. Du postest Sachen auf Facebook. Ja, das ist persönlich, oder Instagram oder sonst wo. Alles, was im Internet ist, ist in irgendeiner Form, wenn es von Menschen da reingestellt wurde, persönlich. Denn du gibst auch in einem wissenschaftlichen Artikel von mir aus, gibst du auch noch eine Meinung wieder. Und stehst zu irgendwas. Da hängt auch noch dein Name hinten dran. Also wo ziehst du da die klare Grenze? Und das ist ja nur eine wichtige Diskussion, die zu führen ist.
Das heißt, müsste ich jetzt als Verbraucher von den Social-Media-Kanälen, müsste ich jetzt Angst haben, dass meine Daten so gesehen in KI verwendet werden könnten, beispielsweise in der Bildsprache oder wie auch immer. Ich spreche jetzt von Instagram und Co., ne? Also Instagram, TikTok, wenn da irgendwas jetzt gepostet wird. Ich meine, ich entscheide mich ja auch selber dafür, dass ich da etwas hochlade. Aber muss ich jetzt Gefahr laufen oder ist das überhaupt eine Gefahr, dass die Daten verwendet werden?
Naja, sagen wir es mal so. Drehen wir es mal von der anderen Sicht wieder. Du bist in einem Unternehmen und hast Zugriff aufs Internet. Und im Unternehmen kannst du Webseiten aufrufen. So, und wenn das Unternehmen bestimmte Webseiten sperrt, kannst du sie nicht aufrufen. Und dieselbe Logik trifft auf eine KI auch zu. Wenn man der KI klar sagt, bestimmte Bereiche sind tabu, naja, dann kann sie darauf nicht zugreifen. Wenn man das nicht sagt, ja, dann ist die Antwort eben ganz eindeutig. Also sprich, ich habe es noch nicht getestet. Wenn ich jetzt ChatGPT 4.0, das direkt ganz offen Internet angeschlossen ist, nach Janine Wirtz frage, vielleicht kriege ich dann sogar Bilder von dir. Ich weiß es nicht. Wenn da irgendwas auf Insta oder Facebook ist, könnte man ja mal testen.
Aber jetzt haben wir auch schon sehr viel über Datenschutz gesprochen. Lasst uns doch mal zu dem großen Thema eigentlich aus der letzten Woche kommen, und zwar dem EU-AI-Act.
Frage der Woche.
Was ist da eigentlich passiert? Wer mag das mal kurz zusammenfassen?
Okay, jetzt mache ich es doch. Okay, jetzt geht die Tirade los. Also Achtung, Feuer frei. Also hier ist die Frage, wie weit wollen wir da zurückgehen? Da können wir jetzt bis ins Jahr 2017 zurückgehen mit Cambridge Analytica, als eigentlich schon bekannt war, was mit KI gemacht werden kann. Ja, also Wahlen beeinflussen, Brexit beeinflussen und so weiter. Es gab Untersuchungsausschüsse. Alle diese Informationen waren bekannt seit 2017. Ich betone das, denn ab 2021 fing erst die öffentliche Diskussion, also öffentlich im Sinne von innerhalb des EU-Parlaments, wurde darüber diskutiert, man müsste doch was in Sachen KI machen. Das war im Mai 2021, über vier Jahre später. Dann kam es im letzten Jahr, im November, so tatsächlich rundherum um den Release von ChatGPT, das war bei mehr oder minder ein Zufall, kam der erste Vorstoß seitens des EU-Parlaments, wir müssen hier was tun. Da wurden auch konkrete Vorschläge gemacht, wie man nämlich eine KI klassifizieren könnte. Mit der Maßgabe, dass dann dieses Jahr, und das passierte im Mai, die EU sich darüber einigen sollte, wie steigen wir denn da ein? Wie klassifizieren wir es denn genau? Und das ist das, was letzte Woche dann als Ergebnis dabei herauskam. So, auch hier wieder, wir können Werbung machen. In meinem Buch habe ich das schon vor einem halben Jahr geschrieben, dass es einfach nur Hokuspokus und Blödsinn ist. Sorry, wenn ich da so direkt bin. Nochmal ganz deutlich als Disclaimer vorab, ich bin nicht gegen Datenschutz. Datenschutz ist absolut wichtig. Ist genauso wichtig wie freie Meinungsäußerung und demokratisches Grundrecht quasi. Aber es wird ja nur klassifiziert in eigentlich vier Bereiche. Und das muss man sich anschauen. Und die vier Bereiche als solche, um die es dabei geht, ist ein minimales Risiko, hohes Risiko, unangenehmes Risiko und noch irgendwie das höchste Risiko, habe ich jetzt vergessen. Aber das Problem dahinter ist, dass was ist denn genau ein Risiko? Da gibt es dann Definitionen für. Haben sich lange drüber unterhalten, lange diskutiert. Da ging es durch die Presse. Oh, nach 22 Stunden wurde keine Einigung erreicht. Oh, am nächsten Tag, es war ein Samstag, nach 36 Stunden haben sie eine Einigung erreicht. Ja, aber was kam denn da am Schluss bei raus? Das Ergebnis ist, dass es bis 2026 nationales Recht werden soll in 27 Mitgliedstaaten. 2026. Das ist noch über 2 Jahre hin. Ja, wenn man bis zum Ende 2026 Zeit hat, ich kenne das genaue Datum, ich sind es sogar 3 Jahre. Ich betone das so, weil habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht, was innerhalb der letzten 12 Monate im KI-Sektor so passiert ist? Was wird denn wohl in den nächsten 3 Jahren im KI-Sektor passieren? Dann ist ein bisschen spät. So, aber nicht nur das, dann ist es hier von mir aus implementiert in den Nationalstaaten bis dahin. Auch in Ordnung. Aber dann hat jedes einzelne Land unterschiedliche, ich will nicht sagen Rechtsprechungen, die sind ja dann schon enger umfasst. Das Problem ist aber, die Auslegung und das Verständnis dieser Dinge, dass Menschen verstehen, die dann das Recht sprechen. Ja, die Rechtsanwälte müssen es verstehen, Richter müssen es verstehen, Staatsanwälte müssen es verstehen. Also das ist ein riesen Rechtsapparatus, die sich damit erstmal auseinandersetzen müssen. Da gehen nochmal 3-4 Jahre ins Land, bis wir da eine gängige Praxis haben. Das heißt, wir reden wahrscheinlich schon von 2030. Was wird denn da wohl mit dem Thema KI passiert sein? Das wird sowas von exponentiell explodieren. Da weiß ich nicht, ob man diese Themen hier noch so fassen kann mit den Überschriften eben minimales und hohes und unannehmbares und was weiß ich, unannehmbares Risiko. Sehe ich nicht. Wie seht ihr das?
Wow, das ist natürlich ein ganz, ganz guter Punkt. Wenn das wirklich noch 2 Jahre dauert, ne, sehe ich hier 2 Punkte an der Stelle. Zum einen, wie du es schon sagst, also wenn wir mal zurückblicken, dieses Thema KI, davor ChatGPT nutze ich jetzt, glaube ich, seit Januar diesen Jahres und ist, glaube ich, im letzten Jahr quasi vorgestellt worden. Und wenn wir mal sehen, was da sich in diesem einen Jahr jetzt alles getan hat, das ist ja, viele vergleichen es ja, wie gesagt, mit der Erfindung vom iPhone damals, 2007. Und ich bin sogar der Meinung, dass es noch die Entwicklung noch sehr viel schneller vorangeht als die von einem iPhone oder von einem Smartphone damals an der Stelle. Wenn ich das mal noch 2 Jahre vorspule, ich glaube, so weit kann ich nicht denken, Alex. Wenn ich das jetzt nochmal auf eine andere Schiene runterbreche, wenn ich als Unternehmen weiß, ich habe noch 2 Jahre, ja, okay, dann setze ich mir jetzt meine Ziele, die ich in den 2 Jahren noch erreichen möchte. Und dann nehmen wir mal das Parkinson'sche Gesetz her. Dann sage ich mal, die Zeit, die ich habe für meine Aufgaben, so lange brauche ich dafür. Ne? So ungefähr, das sagt das ja ungefähr aus. Und das ist spannend. Ne? Also man kann natürlich auch auf so einer Deadline sich quasi jetzt auch Ziele setzen und die wird man erreichen. Ganz klar.
Ja, aber da muss ich nochmal einen reinwerfen, sorry. Worin wir ja richtig groß sind, wir im Sinne von, also Deutschland sowieso, die EU aber auch, ist die Verhängung von Strafen. So, Strafen bei Verstoß gegen das Gesetz, um da mal ein paar Zahlen zu nennen, 35 Millionen Euro oder 7% der gesamtweltweiten Umsätze eines Unternehmens für den Einsatz verbotener KI-Anwendungen. Da geht schon mal los. Also der Regulator muss erstmal festlegen, was ist genau verboten. Er muss eine KI-Anwendung explizit verbieten. Ja, das muss ja alles erst passieren, aber 35 Millionen, okay. Dann 15 Millionen, beziehungsweise 3% für Verstöße gegen die Verpflichtungen des Gesetzes, also ganz bestimmte Sicherheitskriterien einzuhalten. Aber das Beste ist jetzt Folgendes. 7,5 Millionen Euro oder 1,5% der weltweiten Umsätze für die Erteilung falscher Auskünfte. Jetzt lass mal die KI halluzinieren. Das ist eine falsche Auskunft. Wir haben einen simplen Test gemacht mit einer eigenen KI, einer On-Premise-Lösung. Da haben wir ein Dokument reingeladen, und zwar eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, es greift nicht aufs Internet, nicht auf ChatGPT oder irgendwas da draußen zu, sondern ist eine lokale Lösung. Und in dieses Modell haben wir einfach diesen Text in PDF reingeschoben und simpel die Frage gestellt, wie lautet die Telefonnummer des Callcenters? Antwort war 0800 123456. So, das System hat eine Antwort gegeben. Die Antwort ist falsch. So heißt das jetzt in der Übersetzung, oh prima, 7,5 Millionen Schaden. Das meine ich mit Rechtsprechung. Was glaubst du, was das für eine Diskussion gibt? Ab wann ist es denn falsch? Ab wann löst das denn dann für wen auch immer Probleme aus? Das ist jetzt ja gerade ein Kindergartenbeispiel, aber für die Erteilung falscher Auskünfte. Jetzt ganz im Ernst?
Ja, das ist natürlich spannend, ne? Wenn wir gerade schon sehen, wie viele falsche Auskünfte KIs heute schon liefern.
Sorry, muss ich nochmal einen nachlegen, tut mir leid. Wie gesagt, bei dem Thema, da rede ich mich in Rage. Google ist seit ewigen Jahren eine KI. Google erteilt auch falsche Auskünfte, aber das macht ja nicht Google. Das sind ja die Unternehmen, die Informationen bereitgestellt haben und Google gibt das wieder, was auf Webseiten steht. So, und da sind wir am Anfang der Frage, was ja Janine vorhin auch schon angedeutet hat, die Frage darauf, wie ist das jetzt mit diesem Datenschutz? Also wem gehören diese Daten? Ja, das ist ja die ganz große Diskussion gerade darum, wenn ich als Autor, wenn mein Buch ausgelesen wird und jemand anderes daraufhin ein neues Buch kreiert oder Künstler, die also Maler meine ich jetzt damit oder Fotografen, deren Bilder über Dolly und wie sie alle heißen, verarbeitet werden und ein neues Kunstobjekt wird daraus geschaffen, wem gehören jetzt die Copyrights? Und solange diese Diskussion noch nicht eindeutig geklärt ist und man sich da nicht einig drüber ist, hier gleich mit Strafen drauf zu hauen und da schon mal gleich den Bußgeldkatalog zu haben, ohne dass erstmal alle ein Verständnis dafür haben, halte ich für Blödsinn. Ganz ehrlich.
Mhm. Aber da sagt die Regierung natürlich auch, es geht jetzt erstmal primär darum, Schutz von Menschen und Unternehmen, aber dennoch sollen Innovationen jetzt nicht hinten angestellt werden. Das heißt, es soll immer noch an Innovationen geforscht werden. Das heißt, das wollen die natürlich versuchen, nicht zu regulieren. Das ist natürlich immer die Frage, inwieweit die das schaffen mit Regeln und Regulierung. Aber grundsätzlich ist das natürlich nicht das primäre Ziel erstmal. Jetzt ist natürlich auch so ein bisschen als Hintergrund für unsere Zuhörer. Und zwar ist dieses EU-AI-Act, was jetzt gerade auch in der letzten Woche sehr stark diskutiert wurde, ist so gesehen auch das weltweit erste KI-Gesetz, was aufgesetzt werden soll. Genau, jetzt ist natürlich meine Frage, also wenn ich mir das so durchlese, ne, was mit der EU, mit dem AI-Act da eigentlich gerade passiert, also was das EU-Parlament da auch gerade am Diskutieren ist, ist nämlich, wenn ich das jetzt mal hier sagen kann, also was will die EU eigentlich erreichen? Das lese ich jetzt auch einfach mal vor. Förderung der Entwicklung und Einführung von KI in der EU. Man natürlich auch nochmal ein bisschen tiefer gehen, was bedeutet das eigentlich? Die EU zum Ort machen, an dem KI vom Labor zum Markt gedeiht. Sicherstellung, dass KI für Menschen funktioniert und eine Kraft für das Gute in der Gesellschaft ist und Aufbau einer strategischen Führungsrolle in schlagkräftigen Sektoren. Okay, das sind jetzt erstmal so die Punkte. Exzellenz in der KI gemäß des Parlaments, des EU-Parlaments. So, das ist natürlich, da stelle ich mir erstmal auch die Frage, ne, wenn wir auch das Wort hören, zum Schutz von Menschen und Unternehmen. Wofür müssen wir denn eigentlich geschützt werden? Was ist da so eure Meinung?
Also der Grundgedanke an diesem EU-Act finde ich jetzt erstmal nicht verwerflich. Ich finde diesen Schutz vor Missbrauch beispielsweise, und deswegen, da gibt es auch, glaube ich, Verbot bestimmter KI-Anwendungen, lese ich hier, wie beispielsweise biometrisches Auslesen von persönlichen Daten, also Gesichtserkennung und solchen Geschichten, witzigerweise außerhalb öffentlicher Orte. Ne? Sowas ist schon, das finde ich okay. Und das ist auch nennenswert, dass sie darauf eingehen. Was mich natürlich daran immer ein bisschen stört, ist der Begriff Regulierung. Also diese Schutzmaßnahmen, okay, aber diese Regulierungsgeschichten, die zielen halt aus meiner Sicht und wahrscheinlich auch aus Sicht von vielen Companies da draußen eher in die Richtung, dass es eine Bremse am Ende wird für eine Entwicklung. Eine Bremse für eine Unternehmensentwicklung. Und ich sag mal, die USA, die reden natürlich auch darüber, sowas Ähnliches quasi vorzubereiten, so ein KI-Gesetz, machen sie aber aktuell noch nicht. Und deswegen sehe ich auch hier ein Stück weit das Risiko, dass es für die KI-Entwicklung auf dem europäischen Markt eine Bremse wird, im Gegensatz zu einem US-Markt, wo die dann halt einen großen Vorsprung in den ganzen Themen haben.
Ja, das war ja auch das, was Janine schon angespielt hat darauf, ne, von wegen Innovation. Das wird auch diskutiert, keine Frage. Ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Wenn du als Startup dich jetzt hier niederlässt, so in der EU, hast Mittel, Geld geraced, bist jetzt in der Lage, was in Sachen KI zu entwickeln, beschäftigst dich mit dem biometrischen Datum Stimme. Ja, so, und du bist im Bereich Voice Cloning unterwegs, also das Klonen deiner Stimme, weil du das für Arbeitszwecke benutzen möchtest. Bietest dafür eine App an, die 10, 20, 30 Euro im Monat kostet. Und ganz konkret geht es darum, du bist jetzt Endkunde, ich bin der Anbieter. Ich biete dir also an, dass du über mein System für 20 Euro im Monat kannst du deine Stimme klonen und dort die ganzen Dateien, Vorhalten etc. für alles Mögliche einzusetzen. Und du hältst Vorträge, ist dein Job, ja, aber du kannst das nicht alleine machen. Du machst PowerPoint-Präsentationen etc. Und alles, was du jetzt deiner Kollegin, deinem Assistenten geben willst, ist, mein Voice Clone ist da, erstell mal eine PowerPoint, die ich bespreche, obwohl ich es nicht bin, sondern es ist mein Voice Clone. Soweit so gut, soweit so klar. Ja, so von der Nutzung her einfach. Sprich, ich muss nicht 50 Präsentationen, also du jetzt als mein Kunde, ja, du musst diese nicht machen, und ich biete dir die Möglichkeit, du machst einmal eine Stimmaufnahme von dir ein paar Minuten lang und jetzt ist die Stimme einsatzfähig und los geht's. Alles harmlos, oder? So, jetzt drehen wir das mal um. Unsere Janine ist die ganz böse Enkeltrickbetrügerin, okay? Und die holt sich irgendwo von Social Media eine Stimme von jemandem, wo man eben viel Stimme mitbekommen kann, schneidet fleißig und kriegt gute Sätze zusammen und lässt eben diese Stimme auch über das Cloning-System für 20 Euro im Monat, nutzt mein System dazu, dafür zu machen, um irgendwen als entführt zu melden, okay? Also du hast ein Opfer gefunden, liebe Janine, diese Stimme, dessen Stimme klonst du, rufst die Eltern an, spielst noch was ein, Mama, Papa, Hilfe, Hilfe, ja, so im Hintergrund, und Mama und Papa sind außer sich. Die Technologie ist dieselbe, der Service ist derselbe, aber der Zweck ist ein bisschen ein anderer. So, was ist jetzt, wo ist jetzt das Problem? Jetzt habe ich doch als Unternehmen, wenn ich diesen AI-Act sehe, habe ich doch schon keinen Bock mehr, damit nach Europa zu gehen. Ich mir denke, oh Gott, da gibt's viele Diskussionen drum. Denn du kannst diese gute Technologie auch für schlechte Dinge verwenden. Das ist ja das, worum es hier geht. Natürlich hat Janine hier das Gesetz gebrochen in unserem Beispiel. Selbstverständlich. Aber habe ich da Bock drauf, mich dem Ganzen auszusetzen? Ich stelle es einfach ins Internet und biete es an. Und das mache ich dann von USA aus. Ja? Also, was bringt mir jetzt noch die ganze Rechtsschiene hier?
Ja gut, aber wenn wir jetzt auch mal schauen, was beispielsweise auch Elon Musk damals schon gesagt hat, was heißt damals, ich weiß nicht, ob das jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr war, der hat ja auch sich bezüglich KI ausgesprochen und auch gesagt, dass KI zu einer großen Bedrohung führen kann für die Menschheit. Ne? Also sage ich mal, einer der Techies eigentlich heutzutage, der hat selbst eine Gefahr ausgesprochen in Richtung KI. Wie denkt ihr denn darüber, wenn wir jetzt gerade auch, ne, und dann kommt die EU um die Ecke und sagt halt, okay, wir wollen halt ein Gesetz auflegen, was genau das, was du gerade auch sagst, Alex, ne, was das einfach reguliert, dass KI nicht in die falschen Hände gerät oder nicht für Zwecke eingesetzt werden, die halt einfach unmoralisch sind oder einfach auch überhaupt nicht richtig sind.
Ich sag mal, ich finde das ja korrekt, dass es das oberste Gut sein soll, dass die KI sich nie gegen den Menschen stellt an der Stelle. Also das ist das, was du ja gerade gesagt hast. Das ist, glaube ich, das, was Elon Musk da gesagt hat zu dem Thema. Und ich glaube, da gehen auch andere KI-Firmen mit wie OpenAI. Ich glaube, auch OpenAI versucht zu verhindern, dass das passieren wird. Thema Skynet.
Ja, eindeutig. Ja, Janine, da hast du völlig recht. Worauf du anspielst, das ist der Brief, dieser Open Letter, offene Brief vom Mai gewesen, den viele, viele Leute, auch ein Sam Altman von OpenAI, mit unterschrieben haben. Der Titel war KI ist das Ende der Menschheit. Ja, aber gemeint ist wohl mehr das Ende der Menschlichkeit, nach meiner Interpretation, weil einfach die KI viele Dinge übernimmt, viele Wesenszüge des Menschen und zur Faulheit führt und so weiter. Aber gut, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, das kann man lange diskutieren. Ja, natürlich stecken da drin Gefahren und natürlich brauchen wir irgendwelche, ja, Regulierungen, ich mag das Wort nicht, aber ja, Safeguards, wohin die Reise gehen kann und was man nicht darf. Aber in der Regel ist es doch eigentlich Common Sense. Ich glaube, wir haben schon eine solide Rechtsprechung in westlich demokratischen Ländern, die es einfach verbietet, gewisse Dinge zu tun, die unethisch, unmoralisch und so weiter sind. Und die brauchen wir auch weiterhin. Ich bin da völlig bei dir, Thorsten, und Janine genauso. Natürlich muss man, wenn man irgendwas loslässt auf die Menschheit, aufpassen, was damit passiert. Hätte man nur vorher tun müssen. Und hier ist die technische Entwicklung einfach viel zu schnell und bereits viel zu weit fortgeschritten, um das Ding in dieser Form noch einzufangen. Das sehe ich als die größte Gefahr dabei.
Okay, jetzt haben wir gerade sehr viel über das EU-Gesetz gesprochen und wir haben aber heute auch einige andere Themen behandelt. Ich würde das ganz kurz, ganz gerne mal zusammenfassen. Was haben wir denn eigentlich heute besprochen? Also, wir sind eingestiegen mit dem Gemini. Sagt, okay, was ist denn das, was gerade von Google da entwickelt wurde? Was sind denn die Diskussionen, die da gerade geführt wurden? Gerade in Richtung Gemini, da auch nochmal kurz, was ja auch Zwillinge bedeutet. Was ist eigentlich der digitale Zwilling? Was kann das uns auch für Möglichkeiten bieten, wenn wir jetzt in Richtung Gemini denken, vielleicht auch in näherer Zukunft. Von da aus sind wir dann in Phi 2 oder, was haben wir gesagt, Phi 2 eingestiegen und haben dann gesagt, das neue Tool von Microsoft und haben da ein paar Zahlen, Daten, Fakten geliefert. Wie sieht's eigentlich aus mit diesem Phi 2 im Vergleich zu Gemini, ChatGPT? Wie performt das? Und da haben wir festgestellt, dass Microsoft da echt eigentlich eine ganz gute Lösung auch aktuell auf den Markt gestellt hat oder vorgestellt hat. Ich weiß gar nicht, ob das schon auf dem Markt ist. Da müsst ihr mich gerne unterbrechen. Thorsten, ist das schon auf dem Markt?
Ich glaube, wenn sie es vorgestellt haben, kann es schon genutzt werden in der Preview.
Hm. Okay, ja, cool. Wäre ganz, ganz nice, wenn wir das, glaube ich, mal ausprobieren würden. Genau, dann können wir vielleicht sogar mit ein paar Erfahrungen auch hier in die Runde wieder zurückkommen. Ja, von diesem Punkt ging es eigentlich in eine sehr tiefe und starke Diskussion rein, und zwar in das Datenschutzthema. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet AI, KI für unsere Daten? Was ja auch gerade sehr, sehr stark auch im EU-Act diskutiert wird, ist ja genau dieses Datenschutzthema, Schutz der Menschheit, Schutz der Unternehmen. Jetzt habe ich aber nach diesen ganzen Themen, die wir hatten, noch eine persönliche Abschlussfrage für die Runde. Und zwar habe ich in der letzten Woche nämlich auch noch gelesen, ChatGPT wird faul. Und das ist eigentlich die letzte Frage, mit der ich hier diesen Podcast dann auch beenden würde. Was denkt ihr darüber? Ich habe mich nämlich, als ich das gelesen habe, kam bei mir direkt das Gefühl auf, ist das möglich? Also kann ChatGPT als Large Language Model, kann es faul werden? Und wenn ja, was steckt denn da eigentlich für eine Technologie hinter? Oder ist das auch etwas, was man programmiert? Also da habe ich mir direkt 1000 Fragen gestellt und dachte, ich bringe diese Frage einfach mal hier in die Runde mit meinen Tech-Experten Thorsten und Alex rein und würde die gerne an euch stellen. Kann ChatGPT faul werden? Ist da was dran?
Alex hat die Tage mal gesagt, wird ChatGPT faul? Und er hat, glaube ich, geantwortet, nein, wird nicht faul, es wird auch dumm. Dumm, faul und unverschämt. Das ist vielleicht mal so eine ein bisschen überspitzte Darstellung davon.
Das hast du jetzt dazu gesagt. Also mit dem Unverschämt, das kam jetzt nicht von mir.
Ja, unverschämt aus sehe ich ja aus zwei Gründen. Warum sage ich unverschämt? Weil ChatGPT auf der einen Seite tatsächlich faul wird. Das ist auch die Woche ein bisschen durch die News gegangen und OpenAI hat dazu auch noch keine richtige Antwort, warum das passiert. Und auf der anderen Seite gab es die Woche auch noch ein paar so Medienberichte über Microsoft Copilot. Und wenn wir über Copilot sprechen, da reden wir über Bing Chat. Und also früher hieß es Bing Chat und vor ein paar Wochen hieß es Copilot. Wir hatten es in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, mal besprochen. Und hinter Copilot steckt ja auch die OpenAI-Technologie. GPT-4, glaube ich. Und deswegen können wir das mal in einem Aufwasch hier vielleicht quasi diskutieren, weil Microsoft Copilot nämlich Sachen erfindet. Ne? Also da ging es um US-Wahlen und er hat einfach angefangen, Dinge zu halluzinieren, also einfach zu erfinden, die nicht stimmen und auch Skandale über die aufgestellten Kandidaten quasi. Und das ist, finde ich, schon sehr unverschämt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema faul. Wir reden ja von GPT Plus, also dem Bezahlmodell von ChatGPT, da kann man ja auch Webseiten reinpasten. Also man sagt, hey, das ist eine Webseite, lest dir mal bitte durch, was da drin steht und fasse mir den Inhalt beispielsweise in einer Management Summary zusammen. Und jetzt kommt es immer häufiger vor, wenn man das tut, dass ChatGPT dort antwortet, ja, hier, da drin geht es um irgendwelche politischen Diskussionen, aber lest doch einfach selber, wenn du wissen willst, was genau da drin steht oder stell mir konkrete Fragen. Und das meinen wir mit faul, so als Wrap-up von meiner Seite. Alex wird mich bestimmt gleich professorisch verbessern.
Nein, das war für einen Spaß, entschuldige. Nein. Nein, du hast es richtig gesagt, das ist ja genau der Punkt. Ich habe es einfach mal getestet. Ich habe einfach mal die 3er-Version gefragt, also 3.5, und gesagt, guten Morgen, ich habe gehört, du bist faul geworden, stimmt das? Antwort, guten Morgen, ich bin ein Computerprogramm und habe keine Gefühle oder Eigenschaften wie Faulheit. Mein Zweck ist es, Informationen bereitzustellen und Fragen zu beantworten, basierend auf dem mir zur Verfügung stehenden Wissen. Wenn Sie Fragen haben oder Informationen benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wie kann ich Ihnen heute helfen? So, das war eine lange Antwort von 3.5 und jetzt die Antwort von 4 auf exakt dieselbe Frage. Guten Morgen, keine Sorge, ich bin hier, um Ihnen mit Informationen, Antworten oder allem, was Sie brauchen, zu helfen. Wenn Sie Fragen oder haben oder etwas Bestimmtes wissen möchten, zögern Sie nicht, es zu fragen. Die Antwort ist dieselbe, nur kürzer. Aber du hast es ja vorhin schon gesagt, Thorsten, nämlich tiefergehende Fragen zu stellen. Und das ist auch immer mein Credo, das sage ich auch immer zu meinen Studenten und zu jedem, der es nicht hören will, nämlich nicht einfach nur sagen, hier mach mal, sondern nach dem hier mach mal ganz konkret nachzufragen, was heißt denn das? Okay, das und das steht jetzt da, und was bedeutet das? Und was hat das denn für Folgen? Und dann auf einmal dreht das Ding voll auf. Also das mit der Faulheit glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eher die User-Faulheit, dass der User die Wahrnehmung hat, er sitzt davor, gibt eine Frage ein und ups, die Hausarbeit für die Uni ist geschrieben. Nein, ich glaube, die Faulheit ist eher menschlich. Es ist meine Meinung dazu.
Ja, spannend. Also würdest du eher den Zuhörern den Tipp geben, wirklich ChatGPT mit Fragen zu befeuern, also wirklich tiefer zu gehen, wenn man erstmal eine Anfangsfrage stellt, das ist ja auch, ne, ich bin auch in deinem Buch, mit einer Konversation so gesehen zu führen mit ChatGPT.
Ja. Ja, das ist ja das grundlegende Problem unserer Gesellschaft. Eigentlich bietet KI eine ganz große Chance, hier was zu verbessern. Jeder regt sich über Fake News auf, sind wir wieder beim Thema der Regulatorik. Ja, es muss immer alles genau sein, es darf nichts Falsches da draußen sein. Ja, natürlich nicht, aber wenn die Leute einfach mal das Hirn anschmeißen würden und nicht einfach nur glauben würden, was sie da sehen und lesen und hören, sondern einfach mal nachgucken und dann tiefer zu hinterfragen. Also ich falle auch regelmäßig auf Sachen rein, ja, und denke mir dann so, kann das jetzt so sein? Und dann, ich lasse mich auch gerne des Besseren belehren, das kommt nun auch nicht selten vor, aber dahinter frage ich es eben. guck's mir nochmal tiefer an. Und das ist das, was wir als Gesellschaft einfach mal wieder lernen müssen, Fragen zu stellen und nicht einfach zu glauben. Also Stichwort Aufklärung 2.0, ja, so würde ich dem Ding mal hier einen Namen geben.
Okay, dann danke euch. Dann fasse ich das auch nochmal ganz kurz zusammen. Und zwar unsere Antwort ist erstmal darauf, würde ich jetzt sagen, dass ChatGPT nicht faul ist, sondern dass es auch sehr viel am User von ChatGPT liegen kann. Und unser Tipp ist, stellt Fragen. Immer, immer tiefere Fragen, um wirklich auf den Kern zu kommen, um wirklich Informationen von ChatGPT zu bekommen. Führt nur Konversation mit ChatGPT. Okay, jetzt haben wir aber natürlich noch, das ist jetzt auch das letzte Thema, jetzt haben wir die inhaltlichen Themen nämlich abgeschlossen. Wir haben noch ein paar persönliche Entwicklungen diese Woche. Und da habe ich ja auch zu Anfangs gesagt, vielen, vielen Dank an das zahlreiche Feedback, was uns erreicht hat. Und da gibt es nämlich bei uns auch eine Idee, die wir nämlich damit entwickelt haben. Und da würde ich das Wort gerne einmal an Alex rübergeben. Was ist denn unsere Entwicklung?
Was wollen wir machen? Gerne, danke Janine. Wir haben vor, unsere Hörer mit einzubeziehen. Wir werden demnächst die Möglichkeit über ein direktes Feedback zum Podcast anbieten, über einen simplen QR-Code. Keine Angst, steckt keine KI hinter. Und das heißt, jeder, der uns ein direktes Feedback geben kann, kann dann über eine WhatsApp-Verbindung, darüber läuft dann dieser QR-Code, uns direkt entweder einen Text schreiben. Wir können dann eine Frage oder einen Kommentar hier mit in einer der nächsten Folgen des Podcasts aufnehmen. Und oder auch gerne bieten wir das an, dass diejenigen, die einen Textkommentar, also einen Sprachkommentar, Sprachnachricht hinterlassen wollen, dass wir auch das gerne einspielen und das dann diskutieren. Aber immer gleich hier vorweg, unter der vorherigen Freigabe, dass wir das auch senden dürfen, damit auch ja nicht der persönliche Datenschutz in irgendeiner Form eingeschränkt wird, sagt man das dann so? Glaube ja. Im Sinne von, wir wollen Feedback mit direkt in den Podcast einbauen und wir bieten auch gerne an, wer das mal machen möchte, kann gerne auch mal live mit dabei sein, als Gast sozusagen, muss dann nichts sagen, ich glaube, da gibt es auch gar keine Mikrofreischaltung, aber darf dann gerne mal zuhören und zugucken. Auch das bieten wir irgendwann in Bälde an. Das nur als Vorankündigung.
Sehr, sehr cool. Es hat auch noch ein Feedback oder ein Thema hat mich auch in der letzten Woche erreicht. Und zwar, ob wir nicht auch mal darüber sprechen können, wie KI und Projektmanagement zusammenpassen. Also das wäre vielleicht noch ein Thema. Thorsten, Alex, da gucke ich in eure Richtung, dass wir vielleicht mal gemeinsam ausarbeiten können, weil eins meiner Steckenpferde ist ja auch Projektmanagement. Das interessiert mich natürlich auch. Vielleicht legen wir da auch den Fokus ein bisschen auf das Agile. Wird mich natürlich sehr spannend interessieren. So, Thorsten, ich würde sagen, du machst heute den Abschluss.
Ich mache den Abschluss. Ich muss tatsächlich noch jemanden grüßen heute. Das muss ich jetzt machen, weil das ist auch jemand, der gesagt hat, hey, ich habe da auch schon Feedback für euren Podcast und den werden wir bestimmt das nächste Mal auch mal mit hier eine Wortmeldung geben. Der hat nämlich auch eine Frage gehabt. Das ist mein guter Freund Sepp. Viele Grüße raus an Sepp, da freut sich bestimmt, wenn ich ihn hier grüße. Der hat nämlich gesagt, wenn ihr Ideen habt, wie KI mir helfen kann, mein Aftercare in meinem Autohaus zu verbessern, dann her damit. Vielleicht können wir das auch mal später irgendwann diskutieren. Und bevor wir das hier abwrappen, habe ich noch einen Tipp für alle da draußen, weil Janine hat vorhin gerade nämlich gesagt, unser Tipp für euch bei der Benutzung von ChatGPT und Co. Stellt mehr Fragen, seid mehr präzise. Da habe ich nämlich eine ganz, ganz witzige Geschichte gesehen zuletzt. Und da hat jemand geschrieben, generiere mir eine delikate Pizza. So, und dann kam natürlich ein Bild raus mit DALL-E 3 von der Pizza. Die sah sehr gut aus. Und dann hat er gesagt, bitte generiere mir diese Pizza noch delikater. Und das hat er immer weiter gemacht, immer weiter, bis daraus irgendwann ein weltzerstörendes Pizzamonster geworden ist. Also das muss ich nochmal raussuchen, wo ich das gefunden habe. Das würde ich nochmal mit in die Shownotes packen. Weil das fand ich sehr spannend. Genau, dann rappen wir das mal ab. Alex, du hast super gesagt, dass ihr alle da draußen euer Feedback geben sollt. Wo wir uns auch drüber freuen würden, ist, wenn euch die Show gefallen hat, dann gebt uns auch eine gute Bewertung auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Und ja, dann kann ich einfach sagen, tschüssi. Tschüssi Alex, tschüssi Janine, die sächsische Janine für deine
Janine.
Mutter.
Von mir auch tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Von mir auch. Bis zum nächsten Mal.